Mike Krüger, Bernd Stelter, Gabi Köster, also all die Helden, auch die sie damals ja waren, auch saßen mit und Rudi hat gebeten, dass ich neben ihm sitze. Und ich so, ach, jetzt sitze ich neben Rudi Carrell. Ich war total aufgeregt. Ich hatte schon Pipi in der Hose bis zum Geht-Anschlag. Plötzlich steht Rudi auf, hält eine kurze Rede und sagt dann noch, und Christoph kann übrigens ganz gut Richtling parodieren. Mach doch mal.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Das ist Teil 2 des Gesprächs mit Christoph Sieber. Teil 1 war in der letzten Folge. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, würde ich zuerst das hören, sonst versteht man das, was wir jetzt gleich in Folge 2 erzählen, teilweise nur so bedingt. Und trotzdem nochmal inhaltlich zusammengefasst, wo waren wir? Christoph wollte gerade erzählen, wie ihm ein Gönner einen Auftritt im legendären Kabaretttheater Unterhaus in Mainz verschaffen wollte.
Und da muss man dazu sagen, dass dieser Typ tatsächlich beharrlich war, weil der CF wollte das natürlich nicht machen. Ne? Also weil der CF hat dann von mir gehört, den gibt's. Es gab damals, das ist ja noch eine Zeit, wir sprechen jetzt von den 90er Jahren, es gab kein Internet. Also man hat damals noch maximal eine VHS-Kassette verschickt. Also DVD war auch noch nicht gang und gäbe. Ich glaube, wann wurde die DVD? Ende 90er?
Ich würde sagen Mitte, Ende.
Also aber auf jeden Fall, ich habe VHS-Kassetten noch verschickt. Und ich weiß, dass ich eine VHS-Kassette hatte mit Auftritten, aber in einer, also wirklich Qualität, Katastrophe.
Ja, man muss ja dazu sagen, es waren ja nicht nur das Aufnahmemedium war schlecht, die Kameras waren ja auch mies.
Hey, es war alles schlecht.
Alles.
Das Programm war ja auch schlecht, also da muss man dazu sagen.
Wirklich?
Ja, natürlich, ja.
Okay.
Natürlich. Ich hatte da, das war irgendwas zusammengeschnitten, also man hatte ja auch kein Schnittprogramm damals. Man hatte ja damals tatsächlich, das kam ja dann erst später auf irgendwie, als dann Leute plötzlich schneiden konnten. Die wurden dann in Freiburg bei der Kulturbörse alle genommen.
Das ging dann aber lange nicht. Also VHS schneiden, da musstest du schon richtig Equipment haben, um das irgendwie hinzukriegen.
Also auf jeden Fall hatte ich da was und habe das dann dahin geschickt und er wollte das nicht machen. Das weiß ich noch. Ich hatte so selbstgemalte Visitenkarten irgendwie, da habe ich so Männchen drauf gemalt und meine Adresse drauf, vom Elternhaus damals. Und da, auf jeden Fall wollte er das nicht machen. Aber der hat nicht locker gelassen, der Typ. Der hat nicht locker gelassen, der hat gesagt, du musst das machen. Und der CF hat das tatsächlich machen müssen dann. Und zwar gab es einmal im Unterhaus in Mainz ein Kleinkunstbrettel mit Nachwuchskünstlern. Das gab es auch nur ein einziges Mal.
Ich wollte gerade sagen, weil das ist mir gänzlich unbekannt, dass es das gibt.
Das gab es auch aus Gründen, weil es sind 8 Leute aufgetreten, von denen wirklich 7 sehr, sehr schlecht waren. und ich nehme mich da gar nicht aus. Es war damals eine Chansonsängerin, Mai Horlemann aus Berlin, die gibt's auch noch. Die hat ganz tolle Lieder gesungen, schon damals. Also das war wirklich so dieses Berliner, da hast du gemerkt, die Berliner Kulturszene, die mal rauskommt aufs Land nach Mainz sozusagen. Ja. Und ich kam da und da ist ein, ich weiß noch, da waren Leute aus dem Karneval dabei, es war ganz schreckliche Abende. Auf jeden Fall bin ich als Sieger aus diesem Abend hervorgegangen. Aus irgendeinem Grund, ich hatte 15 gute Minuten, ich kam mit dieser Figur, hatte so eine Bundestagsrede und hatte eine Jonglage und das hat den Leuten total gut gefallen, ich bin gewählt worden als Sieger. Und der Gewinn war, jetzt pass auf, eine Woche im Unterhaus. Das war der Gewinn. Jetzt hast du aber das Problem.
Das muss man auch dazu sagen, man hat damals wochenweise gespielt. Ja. Das gab es nicht, dass du an einem Abend da warst, am nächsten woanders, sondern du hast eine Woche, Montag bis Samstag, glaube ich, Sonntag war spielfrei, Montag bis Samstag im Unterhaus gespielt. Ja.
Das Problem war, ich habe da erst gemerkt, dass ich gar kein Programm habe. Also ich habe jetzt ein Gastspiel im Unterhaus, also im Prinzip in der Kabarettbühne der Republik.
Wie viel Zeit war bis dahin? Wie viel Zeit hattest du, um dir was zu überlegen?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Das weiß ich nicht mehr, wie lange das war. Also ich mir war das auch nicht wirklich so bewusst, sage ich mal. Ich dachte, komm, 2 Stunden, das kriegst du schon voll. Weißt du? Ich habe dann erst am ersten Abend, an diesem Montagabend gemerkt, wie lange 2 Stunden sein können. Ne? Ja. Wenn du dich immer wieder hinhecheln musst zur nächsten Nummer, die gut ist. Ja? Also du weißt so, du musst dann so viel überbrücken. Ich habe dann so improvisiert mit dem Publikum, habe dann auch in den Nummern so ein bisschen improvisiert, bis ich wieder zu einer Nummer kam, wo ich wusste,
Das ist immer ganz gefährlich, wenn du ein Programm stellst und sagst irgendwann, ja, und dazwischen mache ich so ein bisschen Und das wird ein Problem. Das ist das
absolut.
Schwierigste.
Absolut. So war das. Also so war auch dieser Abend. Die Presse war da. Oh Gott. Mainzer Rheinzeitung. Unten spielte Popette Betancourt im großen Haus.
Ja.
Und er hat beide Abende miteinander verglichen. Und ich kam nicht gut weg dabei, muss man dazu sagen. Es war unterirdisch. Also die Kritik war unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Das, Da war wenig Licht, also so ungefähr.
Es war
eine, aber man muss dazu sagen, die Mainzer Rheinzeitung hatte damals den Ruf, wenn der Redakteur von der Mainzer Rheinzeitung verreist, dann muss es gut sein.
Richtig, ne? Genau.
Es war das tatsächlich so.
Ist wirklich so. Weil wenn das der war, an den ich denke, dann ist es so ein harter Hund gewesen.
Ich weiß
es
nicht mehr.
Und da sind viele aus Sensationslust einfach dann hin, weil sie sehen wollten, was hat der jetzt wieder
vergessen. Du glaubst nicht, die Kritik kam am Dienstag raus, ab Mittwoch war ich ausverkauft. Ja. Und dann gab es auch tatsächlich gegen Wochenende, hatte ich so ein bisschen auch dran gearbeitet an den Nummern. Ich hatte tagsüber Zeit, die ich mir vorher nie genommen hatte und habe tatsächlich so ein bisschen dran gearbeitet. Und das Programm wurde tatsächlich Richtung Samstag sogar in Ansätzen sogar war da was da. Und dann kam dazu, dass mein heutiger Agent da drin saß.
Der Jörg
Schmidt. Der war verpflichtet worden vom CF irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Und der saß da drin und hat damals gesagt, ruf mich doch mal an. Da können wir mal was machen. So. Und so ist das dann gekommen. Also da an dem Abend habe ich im Prinzip sowohl das Unterhaus begeistert, in Anführungsstrichen. Ich habe dann ewig nicht mehr im Unterhaus gespielt, weil dieser Auftritt ist mir noch lange nachgehangen natürlich. Aber da war ich zum ersten Mal im Unterhaus. Ich konnte auch auf meine Visitenkarten schreiben, im Unterhaus in Mainz gespielt. Irgendwie. Was damals noch, muss man wirklich sagen, das war eine Referenz. Also,
absolut.
Ja. Also wenn du im Unterhaus in Mainz da wusstest, das ist kein Scheiß. Ne?
Ja. Hast du da auch für dich in dem Moment angenommen, ich bin Kabarettist?
Nee, ich wusste das, also ich wusste schon auch, dass ich gerne politische Sachen mache und dass mich das mehr interessiert als nur die lustigen Sachen. Aber das hat auch noch zwei Programme gedauert, bis ich eigentlich wirklich gemerkt habe, dass ich jetzt auch wirklich mich als politischer Kabarettist bezeichnen kann. Weil damals waren noch viele lustige Nummern, da habe ich so Sport am Schluss gemacht und
du hast eine Boris Becker-Nummer.
Boris Becker-Parodie hatte
das
ich drin.
Ganz groß. Da war ich mit dir mal mit Nightwatch auf Tour, da hast du die gespielt. Das war eine Zeitlupe von Boris Becker, die du da gespielt hast. Ja. Und die Leute haben sich Stühlen geworfen.
Das war damals sensationell, weil das gab es eigentlich. Es gab so Physical Comedy, gab es in Deutschland kaum oder ganz wenig. Das war ja der Grund, warum ich damals so 7 Tage, 7 Köpfe gekommen bin. Das
hättest ist ja auch nicht
einer,
gesagt,
einer ich, meiner Tiefpunkte meiner Karriere. Du wolltest ja auch die Tiefpunkte ansprechen.
Weil das wäre jetzt genau dieser Bereich, wo das wunderbar hinpasst. Der heißt nämlich Bombing, was ja der englische Begriff dafür ist, wenn ein Auftritt komplett in die Hose geht. Und hättest du nicht das gesagt, hätte ich dich darauf angesprochen, weil du die Geschichte schon mal erzählt hast und die ist großartig. Und Rudi Carrell, war eine Begegnung, die du hattest und die war schwierig.
Na, die Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht wirklich ein Tiefpunkt gewesen. Also erst ging das damit los, dass Rudi Carrell anrief bei mir auf meinem Handy. Ich hatte damals ein Handy, ich weiß nicht, es war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre muss das gewesen sein. Und da rief er an, ich war im Auto unterwegs und er rief, hier ist Rudi, hallo. Und ich sage, ja, wer ist da? Ich dachte, es ist ein Kollege, der ihn halt parallel, ist Rudi, ist hier. Und ich so, nee, ich wollte gerne, ist Rudi. Und dann habe ich aufgelegt. Ja. Also ich habe dann einfach schnell auf den Button, weil ich dachte, verarschen lasse ich mich hier nicht. Und dann hatte ich aber genau diese eine Minute Zeit zu überlegen, wenn es jetzt tatsächlich Rudi Carrell war. Ja. Und dann rief er tatsächlich nochmal an und da habe ich mich wahnsinnig entschuldigt. Und er war das aber auch gewohnt. Also das ist nicht zum ich ersten denke, Mal passiert. Ich
denke, das wird für ihn täglich Brot gewesen sein. Das würde sagen, ja, komm mir doch auf, das appelt hier, das bist du doch.
Es war damals Rudi zu parodieren, das war gang und gäbe, das war, also, das ist wie heute, oder Grönemeyer war damals, kam dann irgendwann mal später, dass alle Grönemeyer parodieren, also
es
Rudi.
Es gibt ja so, hier Grönemeyer gibt's, Lindenberg gibt's, ja. Rudi Carrell gibt's und Helmut Kohl gibt's.
Das Helmut Kohl.
Ja,
das war damals.
Ja, und Rudi Carrell war einer der meist parodierten.
Ja, und der rief mich tatsächlich dann an und es war so, dass er damals schon älter war und er hatte, es gab eine Silvestersendung, 7 Tage, 7 Köpfe und da hat jeder am Tisch, hat eine eigene Nummer gemacht in der Sendung und Rudi hatte damals schon keinen Bock, mehr eine eigene Nummer sich auszudenken oder schreiben zu lassen oder sich auch dahinzustellen und er hat immer noch Physical Sachen, er hat immer gesagt, visuell. Fernsehen ist visuell, musst du was Visuelles machen. Ne? Also es war immer ganz wichtig, dass irgendwo...
Optische Gags.
Ja, Eimer Wasser über den Kopf, irgendwie war immer typisch Rudi.
Torte ins Gesicht.
Ja. Also, und hat gesagt, wenn das am Ende ist, dann kannst du sicher sein, dass gelacht wird. Das ist immer gut für einen Abschluss. Und er wollte, dass ich... er hatte dann irgendwie nach Physical-Leuten gefragt und irgendjemand hatte ihm gesagt, der ist gut, mach das mal. Und dann gab es tatsächlich, Rudi stand ja auch auf Parodien, weil er wusste, ein guter Parodist ist ein guter Komiker. Also weil Parodie heißt, ich muss den Humor des anderen erkennen sozusagen. Und ich habe tatsächlich eine Parodie von Richtling gehabt. Mhm. Und die gab es auch, ich weiß nicht, auf DVD oder auf VHS, auf jeden Fall hatte er die scheinbar. und hatte die gesehen und fand die großartig. Also er war ja ein großer Richtling-Fan. Auch Richtling war ja oft bei 7 Tage, 7 Köpfe. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Aber damals bei 7 Tage gab es ja auch tatsächlich politische Kabarettisten, die mit am Tisch immer mal saßen.
Ja, klar.
Und er war ein großer Fan und er hat mich angerufen und hat gesagt, kannst du was Visuelles machen? Ne? Was Visuelles brauche ich. Ja? Und da hatte ich diese Sportnummer angeboten, die ich hatte. Ja? Und pass auf, dazu kam noch, dass er gesagt, ich würde gerne vorher einen Auftritt von dir sehen. Da schickt man mal einen Redakteur oder ich komme selber. Spielst du denn in Köln? Ich hatte aber gar keine Auftritte. Ich hatte ja kein Programm, ich hatte ja gar nichts. Und ich hatte keine Auftritte. Und dann kam ich auf die großartige Idee zu sagen, pass auf, ihr habt doch bestimmt ein Warm-up in der Sendung 7 Tage, 7 Köpfe. Oh, lass mich doch das Warm-up machen.
Ach du grüne Neue.
Nee, pass auf, das lief noch gut.
Wirklich?
Ja, das lief gut. Weil damals gab es Busse, war damals sozusagen, der hat ja den ganzen Rahmen zusammengehalten. Und Jochen Busse hat dann gesagt, ich kündige dich an. Ich kündige dich an und dann hat er tatsächlich, kam raus, liebe Zuschauer, in seiner unnormalen Art. Ja. Und jetzt haben wir einen ganz jungen Künstler hier und das machen wir jetzt in regelmäßiger Abstände, lassen wir hier junge Künstler zu Wort kommen, die was Großes können, das ist ja eine große Karriere, die auf die wartet und das ist hier der erste Schritt und da kommt jetzt einer und begrüßen Sie den und glauben Sie mir, aus dem wird mal was ganz Großes. Und er hat einen Teppich bereitet, ja, auf dem du, wenn du was hattest, konntest du daraus was machen?
Ja.
Ja, sozusagen, hat er die Rampe gebaut.
Ja.
Und hat gesagt, hier ist Christoph Sieber. Und ich ging da raus und ich wurde gefeiert schon von dem Publikum in diesem Warm-up als der kommende Star der Comedy-Szene tatsächlich. Und ich habe dann da, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da auch die Sportnummer gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich da 5-6 Minuten gehabt und danach bin ich vom Ding runtergegangen und die Leute haben getobt. Die haben echt getobt.
Und das war das Warm-up?
Das war das Warm-up von der 7 Tage, 7 Köpfe-Sendung.
Okay. Ja.
Irgendwann im Oktober oder so. Und die Silvester-Sendung wurde dann im Dezember aufgezeichnet.
Ja.
Und ich ging hinter die Bühne und Rudi kam und sagte, die Leute lieben dich. Die lieben dich. Andere Brille. Ich hatte irgendeine Brille auf, du brauchst eine andere Brille. Aber aus irgendeinem Grund hat er gesagt, visuell müssen wir da noch was machen. So, und dann wurde ich engagiert für diese 7 Tage, 7 Köpfe-Sendung, Silvester-Sendung hieß es, kannst du 3 Minuten zum Thema Wintersport. Das passt gut zum Ding, Wintersport. So, dann kam dazu, dass ich mit meinem Kostüm kam und sie gesagt haben, das ist nicht das Richtige. Pass auf, wir haben hier was aus dem Fundus. Jetzt hatten die so eine hautenge silberne Hose.
So eine Skispringerhose.
Ja. Und hatten mir noch ein Stirnband mit, ich weiß nicht, was da drauf stand irgendwie und oben so eine Skibrille noch oben drauf. Also ja. die war dann in den Haaren drin sozusagen, so eine Skibrille. Und so ein Rollkragenpulli, wo sie so Kunstschnee drauf gemacht hatten noch. So sollte ich rauskommen. Das war schon mal eine Scheißidee, weil ich kam schon mal raus als weiß ich wie Frau Holle verschnitt oder weiß ich was. Ja, so, und dann kam noch dazu, dass Rudi sich auch keine Gedanken gemacht hatte über die Anmoderation, wie er jetzt ankündigt, weil es war ja auch für das Publikum eine totale Überraschung im Saal, weil es kam jeder vom Schreibtisch und hat auf dem Stand-Up-Position dann was gemacht und jetzt kam plötzlich Rudi und der sollte ja auch auf das Stand und hat gesagt, jetzt kommt ein junger Künstler, der kennt sich mit Wintersport aus, hier ist Christoph Sieber.
Das heißt also, die Leute haben erwartet, Karel geht jetzt selber hin und macht was, sind enttäuscht worden. Der geht ja gar nicht selber. Und du bist noch sehr knapp angesagt worden.
So bewusst war es mir jetzt gar nicht, aber jetzt wird es mir noch bewusster, warum es so schief ging. Dazu kam, dass ich nur 3 Minuten hatte. Also wirklich abgesteckte 3 Minuten.
Du weißt, katastrophale Länge.
Drei Minuten
im Fernsehen ist eine katastrophale Länge.
Das heißt, die klatschen erstmal 30 Sekunden, weil am Anfang glauben sie noch, das ist gut, was der macht.
Genau.
Ich kam da raus mit meinem Outfit, sah schon mal scheiße aus.
Du musst Zeit haben, um zu erklären, was du überhaupt willst. Da sind nur mal die nächsten 30 Sekunden weg.
Ja. Und dann hast du im Prinzip noch Zeit, irgendwas aufzubauen. Also ich musste diesen Wintersport ja aufbauen.
Ja.
So, und es war tatsächlich so, meine damalige Freundin saß im Publikum und ich habe diese Nummer gemacht und ging weg. Der Applaus war mau. Ja, er war mau. Und eine Frau sagte zu ihrem Mann nebendran, der war eigentlich ganz gut. Ja, aber die Leute haben gar nicht Zeit gehabt, das mitzukriegen, ne? Also dass das ganz gut war. So, jetzt pass auf, aber wenn du denkst, das war die größte Demütigung, nein, die ging dann erst los. Ne? Rudi ist ja auch eine Sau gewesen, ne? So, und er dachte, jetzt mal gucken, was in dem jungen Mann steckt irgendwie. Es war Rudis Geburtstag an dem Tag oder wurde nachgefeiert. Auf jeden Fall sind wir ins Hotel, ins Maritimhotel hier in Köln, da residierte ja Rudi.
Mit dem Auftritt in den Knochen bist du dann zur Feier?
Mit dem Auftritt in den Knochen bin ich zu dieser Feier hin.
Ja.
Es waren alle eingeladen, sowohl RTL-Redakteure als auch das komplette Team am Tisch, also Mike Krüger, Bernd Stelter, Gabi Köster, also all die Helden, auch die sie damals ja waren, auch saßen mit und Rudi hat gebeten, dass ich neben ihm sitze. Und ich so, ach, jetzt sitze ich neben Rudi Carrell. Ich war total aufgeregt. Und ich hatte schon Pipi in der Hose bis zum geht Anschlag. Ja. Und ich saß neben Rudi und pass auf, jetzt kommt das Allerbeste. Plötzlich steht Rudi auf, hält eine kurze Rede und sagt dann noch, und Christoph kann übrigens ganz gut Richtling parodieren. Mach doch mal. Das heißt, alle saßen in diesem Rund. Ich hatte keine Nummer vorbereitet, ich hatte keinen Text, ja? Ich hatte nichts, ich hatte ja nicht mal einen Gedanken, den ich mir hätte vorher machen können. Was erzählst du jetzt? Ja? Das heißt, ich habe Richtling parodiert, das gelang mir noch einigermaßen, aber ich hatte keinen Text, ich wusste nicht, was ich erzählen soll.
Keine Punchline, kein Abschluss,
nichts,
kein Nichts.
Nichts, ich wusste gar nichts. Und ich merkte auch schon, es wurde nicht besser. Also ich habe dann versucht, währenddessen so, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Na, Rudi, vielen Dank. Ja, aber ich merkte, es kam nichts. Also es kam keine Idee, es kam kein Gag, kein Schluss, es kam nichts. Und so veräppte diese Nummer. Ich stand dann neben Rudi, der saß so neben mir. Und ich merkte, ich blickte in diese Augen von den Leuten und ich merkte, alle haben gesagt, oh je. Und es wird ja immer schlimmer dann. Und so war es dann auch. Ja. So, und Rudi, ich hatte dann fertig irgendwie, ich sage so, vielen Dank. Es gab dann auch so ein Mühe und Rudi sagte so, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Und ging.
Oh Gott.
Und es war aber nicht, dass er enttäuscht war, sondern es war eh klar, Rudi geht früh ins Bett irgendwie und ich saß dann noch da. Und ich hab nur gedacht, wie komme ich hier weg? Also das war mein
einziger Gedanke. Zwei Genickschläge.
Ja.
Einmal in der Sendung, dann danach
ja.
noch.
Ja. Und du absolut, da. Absolut. Also verbockt, komplett verbockt im Prinzip. Kannst du gleich, ja.
Das ist aber auch was dich bis in die Träume verfolgt, oder? So ein Erlebnis.
Ja, der einzige große Vorteil, den ich hatte, war, es gab YouTube noch nicht. Das heißt, diesen Auftritt gibt es nicht.
Du hast es also auch nie probiert, den nochmal zu bekommen, heute so aus nostalgischen
Gründen. Ich weiß gar nicht, ich müsste tatsächlich, ich habe unten noch so VHS-Kassetten im Keller liegen. Ich müsste tatsächlich gucken, ob dieser Auftritt da unten, ich glaube, der ist da.
Weil das wäre ja hochspannend, mal zu sehen, ob es wirklich so schlimm war, wie du es jetzt in Erinnerung hast. Oder schlimmer vielleicht sogar.
Ich glaube schlimmer. Ja, also ich glaube, dass es schlimmer ist. Also allein schon das Outfit. Also ich habe dieses Foto vor mir irgendwie, wie ich mit diesem Stirnband da stehe.
Aber das ist das typische Problem. Wenn Fernsehleute inszenieren ja gerne.
Nee.
Und denen fehlt manchmal so ein bisschen das Gespür dafür, was jetzt der Künstler wirklich braucht. Die denken nur ans Bild. Und dann schicken die dich da raus und du machst das natürlich mit. Du bist junger Künstler,
ja, klar.
Du kennst es noch nicht.
Nee, das Entscheidende war, dass diesem Künstler, wenn der so auftritt, schon die Würde von vornherein genommen war.
Absolut.
Ja, der kam schon und es war eine Witzfigur. Und das ist natürlich ganz schwierig irgendwie, also wenn du als Witzfigur kommst. Also weil das, was ich zu erzählen hatte, war ja gar nicht so niveaulos. Das war ja schon an sich lustig. Es war eine Analyse des Sports. Ja? Gunda ja, Niemann Stirnemann mit ihren zwei Oberschenkeln, wo ich gesagt habe, für jeden Nachnamen gab es einen Oberschenkel. Ja? Also deshalb heißt die auch Gunda Niemann. Der ist Niemann und das ist Stirnemann, ja, die zwei Oberschenkel. So,
guter Gag.
War nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Ne?
Aber du warst ja gar nicht Sportler gewesen eigentlich.
Nein.
Das war ja also komplett falsch. Du bist als Stand-Upper dahin
ja.
und hast eine Rolle gespielt, die du dann gar nicht eingelöst hast.
Ja, vor allem ist die Anmoderation zu sagen, der versteht was von Wintersport. Das heißt, ich würde eine Wintersportanalyse machen. Aber das war ja gar nicht das, sondern ich habe den Wintersport nur benutzt, um im Prinzip ihn lächerlich zu machen.
Ja, klar.
Also ich habe ihn, letztendlich habe ich gesagt, ich kann mit Wintersport, also die Grundhaltung, die ich hatte, war, ich kann mit Wintersport überhaupt nichts anfangen.
Also widersprichst du sogar der Ansage in dem Moment?
Ja, natürlich. Das kam auch noch dazu. Aber das war damals, heute würde ich natürlich sagen, vielen Dank, Rudi, für die tolle Ankündigung, aber ist natürlich komplett falsch.
Ja, klar.
Also ich habe mit Wintersport überhaupt, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich rätsel das. Ich sehe das am Fernsehen immer. Die Bobfahrer, haben sie schon mal Bob gesehen? Ja? Also, und schon wäre ich drin in der Nummer und hätte im Prinzip die Moderation. Aber damals natürlich, ich war aufgeregt bis in die Ding. Ich war froh, dass ich da irgendwie meinen Text konnte. Ja, also das war schon so, ja. Also und das war, dass ich aus diesem Tal nochmal rausgekommen bin. Aber bei 7 Tage, 7 Köpfe war ich nie wieder. Also das kann ich versprechen.
Und das führt mich zur nächsten Frage. Auf welchen Humormoment, den du erlebt hast, bist du am stolzesten? Also das heißt dann, der Bereich heißt jetzt im Gespräch Killing. Das heißt ja im englischen Sprachgebrauch. Killing bedeutet, wenn etwas sehr, sehr gut läuft auf der Bühne. Wo würdest du denn sagen, so im Nachgang, das war echt top. Das war wirklich so absolut zen, das war die Welle.
Nee, gut.
Das lief von vorne bis hinten super durch.
Ja, das ist ja jeden Abend auf der Bühne. Du weißt doch, wie es ist. Nein, ich finde die kleinen, also da würde ich sogar sagen, das sind gar nicht die großen Auftritte, weil die sind doch eher belastet auch durch eine unglaubliche Erwartungshaltung. Also ich war einmal bei Verstehen Sie Spaß, als Gast sozusagen. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich das überstanden habe. Also, dass ich das wirklich würdevoll überstanden habe. Ich war auf dem Sofa und habe da auch noch eine lustige Geschichte erzählt, die auch so rüberkam, irgendwie, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und vor allem in diesem Verstehen Sie Spaß-Publikum, ich weiß nicht, ob irgendein Schlagerstar war da zu Gast, ob das Helene Fischer war oder weiß ich nicht. Und da sitzen ja die ganzen Fans, die haben ja diese ganzen Plakate und du kommst ja raus und du stehst vor diesem Publikum, was nur diese Helene Fischer Plakate hat. Und du machst Comedy oder Kabarett im weitesten Sinne.
Und ich war ja auch mal in dem Studio. Man ist ja sehr weit weg auch von den Leuten.
Das kommt
also
dazu.
Das fand ich immer am schwierigsten, weil du gar nicht das Gefühl Bühne hattest, sondern du hast auf so einer Fläche gespielt, die, ich würde mal sagen, sogar tatsächlich 5 bis 10 Meter vom ersten Zuschauer entfernt war. Schreckliche Situation eigentlich.
Ja, ja.
Und das zu meistern, das kann ich verstehen.
Ja, und dann vom Publikum, was sich halt dafür gar nicht interessiert und die halt auch schon von der Atmosphäre, es ist total wuselig in dem Saal. Das ist total, man denkt das gar nicht.
Also die großen Kameras, die rumfahren. Die
Kameras und auch das Publikum ist viel Unruhe und da sitzen schon welche links auf dem Sofa, wo auch wieder Leute hingucken die ganze Zeit. Also das ist total, aber den habe ich überstanden. Nee, aber ich finde die kleinen Auftritte so am Abend, ich hatte neulich in Hannover, hatte ich einen Abend, wo das ist auch in einem 1200er Saal und es waren nur 400 Leute da und das war schon vom Vorverkauf total enttäuschend irgendwie. Und dann dachte ich, das wird auch so ein Abend und das war genau das Gegenteil. Also dieser Abend wird mir noch lange, das war der beste 2019 aus meiner Sicht, der hat von Anfang bis Ende einfach gestimmt. Ja. Also dadurch, dass die Leute dann auch das Gefühl, nicht das Gefühl hatten, wir sind falsch, sondern die 600, die nicht gekommen sind, das sind die Idioten eigentlich.
Das ist das Ziel, was du an so einem Abend machst. Du musst die Leute, das ist es, was rauskommen muss an so einem Abend.
Genau, du darfst den Leuten ja nicht den Vorwurf machen, dass sie da sind oder dass sie die Falschen sind, also dass sie sozusagen den Fehler gemacht haben und zu mir gekommen sind, sondern dass die anderen den Fehler gemacht haben, keine Karte zu kaufen oder halt was Wichtigeres vorhatten. Und es gibt viel wichtigere Sachen, als zum Kabarettabend zu geben. Das muss man ja auch sehen. Aber auf jeden Fall fand ich den Abend dann, der war stimmig. Also da stimmte dieses, also was ich ja suche im Programm, ist ja immer so ein Call and Response, also ich erzähle was und ich bekomme eine Reaktion vom Publikum dafür. Das muss nicht sein, dass die was reinrufen, sondern ich spüre, sie honorieren das in irgendeiner Weise. Ja? Also entweder durch Klatschen oder durch Lachen oder durch, durch eine Atmosphäre, in der das möglich ist, in der sie das möglich machen, in der sie den Freiraum, den geistigen Freiraum schaffen, dass ich da reinstoßen kann. Dass ich mich auch traue manchmal. Also ich habe zum Beispiel in Österreich immer wieder Auftritte, wo der Österreicher ist viel hartgesottener. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel wieder, ich habe gerne einen Auftritt gehabt für meinen Vater auf dem Land in Niederöschau vor 800 Leuten.
War der Industrielle von damals auch da?
Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wer das war. Aber ich habe das Wort Endsieg benutzt auf der Bühne.
Ja.
Und da ging ein Raunen durch diesen Saal. Und ich habe das nachher auch mit Leuten besprochen. Und die gesagt haben mir, das Wort Endsieg, das ist für sie auf der Bühne ausgesprochen so hart und so brutal, dass sie da kaum drüber lachen können. Und in Österreich ist genau das Gegenteil. Also da fängst du mit Endsieg an. Ja, da fängst du mit Endsieg an und dann geht's weiter. Also da geht's los sozusagen. Und das ist das Spannende. Ja, ja. Und das finde ich toll, wenn das Publikum diesen Freiraum schafft für nicht nur für diese Worte, sondern auch für diese Gedanken. Also die vielleicht noch ein Stück weitergehen, noch ein Stück brutaler werden. Ein Stück weit Grenzverletzung oder Grenzhinausschiebung.
Was ist für dich die Essenz von Komik? Was findest du lustig? Wo wird's für dich gut?
Ich habe das am Anfang schon mal gesagt, also ich an der Grenze zur Tragik. Also ich glaube, wenn diese Grenze zur Tragik gegeben ist, dann finde ich es spannend. Ich finde dann kriegt's für mich eine Tiefe und dass die Pointe im Prinzip eine, ich sage immer, also für mich ist ja Humor Erlösung ein Stück weit. Also es ist eine Erlösung vom Alltag, es ist Erlösung von den großen Problemen, vielleicht auch eine Erlösung von der Hoffnungslosigkeit.
Und es ist eine Katharsis, also man kann mit Humor manche Dinge einfach besser ertragen.
Genau. Und sie macht einen im Prinzip wieder zum Akteur. Also ich werde zum Akteur. Ich bin nicht der Passive, der sozusagen alles erträgt, was die Politik macht oder was der Alltag macht oder was gesellschaftlichen Wandel ausmacht, sondern ich werde zum Akteur, indem ich darüber lache. Ja? Also indem ich sozusagen mich darüber stelle, ein Stück weit auch. Und auf mich auch hinabschaue, auf mich als kleiner Mensch, kleines Würstchen in diesem ganzen Gewusel von Weltall oder Größe der Welt letztendlich, werde ich zum Akteur wieder. Und ich kann mich darüber erheben. Und erheben nicht im negativen Sinne, dass ich arrogant werde, sondern indem ich aus mir rausschlüpfe und sozusagen, das ist ja im besten Fall für mich Humor, dass ich auf mich selbst herabblicken kann und sagen kann, wie kleinlich ist denn diese Wut oder wie kleinlich ist denn diese Haltung, die du da eingenommen hast, ja, oder wie klein ist das Problem eigentlich im großen Ganzen? lassen, ja, was ich jetzt gerade habe. Ja. Also darüber dann lachen zu können, ja, und dann vielleicht auch tatsächlich wieder aktiv zu werden. Also dann zu sagen, okay, ich bin nicht der hilflose, hoffnungslose, kleine Mann. Ja, entschuldige, den muss ich doch einmal machen.
Natürlich, also, unbedingt.
Der bin ich gar nicht.
Natürlich Fake News, ich bin ja 2,10 Meter, das wissen ja, die wenigsten, natürlich. Aber du bist halt 2,40 Meter. Ja. Und das ist halt diese Relationsgeschichte immer. Ja.
Ja.
Und wie arbeitest du, wenn du eine Nummer, ein Programm schreibst? Wie gehst du vor? Bist du ein Jäger und Sammler? Sammelst du viel? Oder gehst du es analytisch an und sagst, das ist mein Thema und jetzt versuche ich das irgendwie humoristisch zu erschließen? Oder bist du ganz intuitiv? Wie geht's bei dir?
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ich hatte auch schon die Herangehensweise, dass ich zum Beispiel ein Requisit als Ausgangspunkt hatte. Also das gab zum Beispiel mal eine Nummer, das ist eine Bundestagsrede und da hatte ich nur dieses Pult. Ich hatte das Pult in der Hand, ohne Stativ. Also das kannst du pantomimisch darstellen, dass das
Pult... Und wie bist du aufs Pult gekommen?
Ich fand das spannend. Also die Idee zu haben, ich weiß nicht... Also das weiß ich gar nicht mehr. Also auf jeden Fall kam diese Idee, dieses Pult zu haben und es ist nichts drunter, ja, sozusagen. Also ich habe keinen Unterbau. Und dieser Typ hält eine Rede, die sozusagen dann letztendlich dargestellt wird, visuell dargestellt wird durch dieses schwebende Rednerpult. Also da habe ich damit angefangen, dieses Rednerpult zu entwickeln, sozusagen, und habe dann die Rede dazu entwickelt. Das ist aber das ist der seltenste Fall, sage ich mal. Oder ich habe eine Jonglage, ich habe jetzt im neuen Programm hier eine Jonglage wieder drin. Da kann ich bin kein so ein guter Jongleur, dass ich jetzt 1000 Tricks kann. Ich kann halt 10 Tricks oder 15 und ich baue den Text dann nach diesen Tricks sozusagen. Ja. Also die Grundidee des Textes, die ich habe, muss auf diese Tricks passen. Sonst funktioniert es am Ende nicht. Ja. Aber sonst ist normalerweise ist die Recherche eigentlich das Grundding. Also ich lese einen Artikel irgendwo über ein Thema. Mit Mansiba arbeiten wir ja auch nicht anders. Also wir haben irgendeinen Ausgangspunkt. Ich lese über Schweinehaltung in Münsterland und finde, das ist ein Skandal. Das muss an die Öffentlichkeit. Und dann suche ich nach der Komik da drin. Das ist das Nächste, was ich dann mache. Aber erstmal habe ich eigentlich einen reinen Text, der eigentlich nur eine Information enthält.
Das heißt, du hast also schon ein Sendungsbewusstsein auch? Du willst letzten Endes das auch noch draußen bringen, dieses Thema. Und das, was ich ja immer finde, ist, du kannst es mit Humor viel besser transportieren. Die Leute sind offener, die hören dann eher zu, sind eher bereit, sich auch auf ein Thema einzulassen, wenn das Ganze mit einem gewissen Unterhaltungswert transportiert wird und nicht einfach nur die nackten Fakten präsentiert werden.
Ja, und vor allem, wenn es halt im Gegensatz zu einer ganz ernsten Nummer steht. Also sozusagen, was mich in dem Programm ja immer interessiert hat, ist sozusagen eine Achterbahnfahrt sozusagen. Ich habe total Nummern, die einfach banal sind auch, also die einfach nur lustig sind. Die das ist ja einfach humoristischen Ansatz haben und dann aber eine Nummer, die einen aufklärerischen Ansatz hat. Und ich glaube, in dem Gegenspiel zueinander treffe ich die Leute, weil sie öffnen sich im Humor und natürlich nutze ich diese Öffnung, um genau da reinzustechen.
Dann ein bisschen fies fast.
Das ist fies, natürlich ist das fies. Aber ich glaube natürlich, dass diese Zeiten das auch brauchen. Also ich glaube, ich habe mich in dem Programm ja auch immer weiter radikalisiert, behaupte ich jetzt mal. Ne? Ich sehe das selber so. Also ich kann auch Leute verstehen, die sagen, mir ist das zu hart oder mir ist das zu ernst, mir ist das zu viel, ich will lieber einen ganz smoothen Abend haben, wo ich rausgehe und vielleicht noch ein bisschen Hoffnung habe, wo ich sage, nee, also diese Resthoffnung will ich dir auch noch nehmen. Also das ist diese Resthoffnung auszutreiben den Leuten. Ne? Natürlich auch, sage ich das jetzt humorvoll, natürlich sollen die Leute nicht nach Hause gehen und sagen, aber wie es der Kollege neulich gesagt hat, der Mann tut dir gut nebendran. Ja, wenn ich bei dir aus dem Programm gehe, dann denke ich nur erschießen oder aufhängen. Und wenn er dabei ist, dann habe ich wenigstens nochmal vorher gelacht. Also, aber so ist, das ist ja im Prinzip...
Was ich finde, was eine sehr gute Beschreibung unserer Beziehung auch bei Mansiba einfach
ja,
ist.
Ja, ja, ja. Ja.
Was wir intuitiv so gespürt haben und jetzt irgendwie machen, hat der ganz gut in Worte gefasst.
Yeah, yeah. Ja. Aber so ist der einfache Mensch. Da bringt es manchmal auf den Punkt. Ja. Nee, aber das ist das Ziel. Also das ist das, was mich interessiert. Also letztendlich ist die Grundlage ein Inhalt, ein Problem. Und dann überlege ich mir dazu lustige Szenen, Gags, Oder auch manchmal eine Figur. Also der Charity Dieter ist ja eine Figur, die es jetzt schon mehrfach im Programm gab. Das ist eine Figur, wo ich sozusagen die Gegenposition, also ich bin ja jemand, der sehr sich eintritt für soziale Gerechtigkeit und für den kleinen Mann auch, also auf der Straße, oder sich für die Leute interessiert, die runtergefallen sind durchs Raster, für die sich niemand interessiert oder die wenig Stimme haben. Und das ist jemand, der steht auf der Gewinnerseite, der Charity Dieter. Und der aber sich zur Auftrag gemacht hat, was man so schön sagt, etwas zurückzugeben, ja, der Gesellschaft. Ja. Und das ist der sich bei Charity-Veranstaltungen rumtreibt und sich ein gutes Gewissen erspendet. Und das ist eine Figur, da steht immer die Figur als Ausgangspunkt, also letztendlich dessen Lebenswelt. Und dann muss ich da suchen, wo liegt die Komik für uns, den zu sehen auf der Bühne. Das ist dann eine Figur als Ausgangspunkt.
Das heißt, du hast Figuren auf der Bühne, du machst Musik auf der Bühne.
Auch das gibt's.
Du jonglierst auf der Bühne, ja. Du redest auf der Bühne. Ist ja auch also sozusagen multimedial.
Absolut. Ja. Absolut.
Ja. Ja. Und alles auch im Sinne der Dynamik eines solchen Abends, dass du eben immer auch eine gewisse Abwechslung bei den Formen hast.
Ja, es interessiert mich halt auch. Ich habe ja gelesene Texte auch. Also ich mache im weitesten Sinne Poetry Slam auch noch. Also ja. Ich hab wirklich Texte. Also es sind jetzt nicht Poetry Slam Texte, sondern es sind im Prinzip geschriebene Texte. Weil manchmal habe ich einen Text, den ich einfach gelesen viel lustiger finde, als wenn ich ihn darstellen würde.
Ich habe auch einen gerade drin, der einfach so vorgetragen wesentlich weniger lustig ist, als wenn man ihn wirklich als Abhandlung vorliest.
Ja. Manchmal ist es auch so, dass ich einen Text habe, den ich am Anfang lese, bei der Premiere noch, und dann merke ich, ich muss ihn darstellen. Ja. Also ich muss ihn erzählen. Ja. Das ist viel lustiger. Und manchmal ist es aber auch andersrum, also dass ich dann tatsächlich wieder reduziere und dass ich die gespielten Teile immer weniger zurücknehme und am Ende lese ich den Text tatsächlich, also weil ich dann merke, gelesen ist er viel lustiger und kommt viel mehr auf den Punkt, und weil eine Geschichte, die ich lese, muss ich sehr viel rausfräsen, also die ganzen Füllsachen, die ich auf der Bühne sonst benutze, um vielleicht eine Geschichte visueller zu machen oder auch glaubhafter zu machen oder auch auszuschmücken, das brauchst manchmal gar nicht, und das finde ich dann ganz spannend, das so auf so einer gelesenen Geschichte zu haben.
Bei mir ist die Gretchenfrage immer, wenn ich mich für ein Thema entscheide, mache ich ein Lied oder einen Text. Und manche Dinge denke ich mir, das ist doch ein super Lied. Dann fange ich es an und merke, es klappt nicht, ich muss es dann als Text machen. Und wieder andere, da läuft es genau andersrum. Also das ist immer ganz schwierig zu entscheiden, wann ist es gesungen besser, wann ist es gesprochen besser. Man muss es probieren.
Ja, bei mir ist, wenn ich ein Lied draus mache, muss es immer ein Refrain geben. Also mir muss klar sein,
Du fängst beim Refrain an.
Ja, mir muss klar sein, was ist der Refrain? Also okay. Was ist das, was, ja, weil der Refrain ja letztendlich die absolute Reduktion ist der Botschaft sozusagen.
Ja,
also,
klar.
Da
muss es auf den Punkt nageln.
Letztendlich vielleicht auch als Wendepunkt zur Strophe, wo ich die Leute in der Strophe vielleicht vielleicht auf dem falschen Weg wähne.
Ja, sozusagen. In eine gewisse Richtung locke. Ja.
Und der Refrain muss halt auch wiederholbar sein. Also da für mich wiederholbar, weil er muss beim zweiten Mal auch nochmal irgendwie spannend sein. Also manchmal erlebe ich Lieder auf der Bühne, wo ich nach der Strophe, Refrain das Gefühl habe, jetzt ist alles erzählt und dann kommt noch drei Strophen und noch viermal der Refrain, obwohl ich schon verstanden habe, worum es geht. Ja. Also das ist für mich, aber das ist vielleicht, weil ich ein Kabarett-Liebhaber bin und Kabarett-Lied-Liebhaber bin. Bei einem Popsong ist es natürlich auch die Wiederholung aus einem ganz anderen Grund, weil der Beat halt so geil ist und weil ich natürlich daran mich nach einer Szene, nach der Auflösung im Refrain, wo ich dann sozusagen abhotten kann oder auch vielleicht im besten Fall schon mitsingen kann, spätestens nach
dem zweiten Mal. Aber wenn es um Inhalt geht, ist natürlich, also ich mache es ja dann immer so oder
zumeist
so, dass ich, was denn?
Ja, dass du im zweiten Refrain nochmal was änderst und wenn ich wenn wir zusammen ein Lied machen, muss ich das singen. Das wissen viele Leute nicht. Ich muss mir ja dann ab und zu mal, muss ich dann im Vollplayback das mitsingen und muss mich dann in der zweiten Strophe, wo ich denke, jetzt habe ich die erste Strophe kapiert, muss ich mir in der zweiten Strophe nochmal umstellen. Dann hat er plötzlich drei Wörter anders gemacht. Und,
ja, die Mundbewegungen müssen nämlich passen.
Absolut, ja. Und das ist tierisch. Das, also für mich ist das geht, also da bin ich echt ganz schwierig, ist das für mich. Wenn ich mich einmal an Refrain gewöhnt habe, dann nochmal sagen, jetzt muss da nochmal was geändert werden. Ne?
Wir werden in Zukunft mehr Let It Be singen.
Ja.
Einfach, ja. Jetzt kommen wir zum Punkt, das Humorkunstwerk. Ich habe dich gebeten, vorab mir mal zu sagen, was so für dich aus der Humorgeschichte das wichtigste Ding ist für dich. Und du hast dich entschieden für das Programm Privat von Josef Hader, wo du bei mir offene Türen eingerannt hast.
Ja, aber ich habe mich gerade umentschieden.
Wirklich?
Nein. Ich wollte einfach nur dein Gesicht sehen, weil du hast dich jetzt darauf vorbereitet. Und ich dachte, wenn ich jetzt was ganz... Nee, mir ist noch was anderes eingefallen. Also mir sind eigentlich zwei Programme eingefallen. Und zwar, es gibt von Leo Bassi. Leo Bassi
Der mit den Cola-Dosen.
Ja, Ja, also oder? Da gab es mehrere Programme von ihm. Also ja. Und jedes Programm steht für mich da. Also bei Josef Harder ist es hauptsächlich das Privatprogramm. Harder muss weg, habe ich dann auch gesehen. Finde ich auch ganz, ganz großartig. Oder Harder spielt Harder. Letztendlich ist alles.
Man muss es kurz erklären. Josef Harder, legendärer österreichischer Kabarettist, der eine sehr österreichische Art hat, Kabarett zu machen. Also in diesem morbiden auch, in dieser zynischen
Herangehensweise. Wobei er ist ja nicht mal ein typischer Österreicher, sondern er ist eigentlich jemand, also gerade das Privatprogramm ist für mich ganz speziell, weil er letztendlich dieses Private mit dem Politischen verbindet, ohne dass bei ihm im Programm kommt nicht ein einziger Politiker vor.
Nein.
Nie. Also null. Du hast nie auch kein österreichischer Politiker, kein deutscher Politiker, also er wird das Wort Merkel, kommt bei ihm nie vor, ja. Also das ist, und trotzdem ist das wahnsinnig politisch, was er macht. Also, und privat ist ja letztendlich, ich vermute mal, die halbfiktive Reise durch sein Leben.
Man muss dazu sagen, und ich habe es jetzt ja nochmal durchgehört, also zweimal jetzt, und es ist schon bemerkenswert, womit er durchgekommen ist. Es ist ja großartig, das Programm. Nee. Nur wenn ich mir so das normale Kabarettpublikum vorstelle und er erzählt plötzlich, dass er von einem Stock heimgesucht wird, der ihm auf den Kopf fällt und mit dem er dann in den Weltraum fliegt, hinabsteigt in die Hölle, wo er Reinhold Messner trifft, mit dem Teufel ein Spiel spielt, das ist ja abgefahrener Shit. Ja. Ja. Und dass das so abgefeiert, und es wurde ja abgefeiert, das war ja eine Kabarett-Sensation.
Ja.
Ich weiß noch, ich war bei Michael Mittermeier im Programm gewesen, auch einer meiner großen Helden, damals im ZEP-Programm, das TV-Junkie-Programm, und da hat er am Ende gesagt, bei der Zugabe, Leute, wenn ihr richtig geiles Kabarett sehen wollt, guckt euch Josef Harder an. Und daraufhin bin ich in Mainz im Frankfurter Hof zu Josef Harder ins Privatprogramm.
Ja.
War erstmal total geflasht, 1,5 Stunden, und ich so, ey, was der da auf der Bühne gemacht hat, das ist Hammer. Ich wollte aufspringen und da war Pause. 1,5 Stunden. Und dann hat Josef Harder nochmal 1 Stunde Lieder gespielt. Also es war dann, die zweite Hälfte war musikalischer gewesen. Ja. Und das hat mich umgehauen, das Programm damals. Was der machen konnte. Und wie du sagst, diese ganzen Dinge, wo er das Politische einfließen lässt, die gesellschaftlichen Verhältnisse, da geht es ja auch viel ums Land, wie man da drauf war. Und Religion kommt sehr viel vor.
Ja, ja.
Und die Kritik wird also nicht dick aufgetragen, sondern sie schwingt so mit. Und das ist eigentlich die ganz große Kunst. Und dabei noch so abgefahrene Geschichten zu erzählen, Hammer.
Nee, fand ich auch. Also das hat mich damals, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, aber ich habe den in Herne gesehen, in so einem Foyer hat er da gespielt irgendwie. Und ich werde auch den Schlussmoment nie vergessen, weil er ja die Menschen so an die Grenzen führt, auch immer wieder in ihrer Denkweise auch rauszubrechen. Und er hat darum gebeten am Schluss, dass die Leute nicht klatschen am Schluss, sondern dass wie die Gehörlosen das machen. Und zwar mit den Händen zu wackeln.
Zu
wackeln. Also das, und das hat er neulich irgendwo erzählt, dass er das neulich irgendwo gesehen hätte und dass er das so fantastisch fände. Und wenn er jetzt gleich von der Bühne geht, dass das alle machen würden, das würde ihn wahnsinnig berühren. Das fände er ganz toll. Und dann sagt er, tschüss, das war's von mir. Und die Leute. Du glaubst es nicht, oder?
Ja, und das ist ja genau das, was er möchte. Also das,
ja. Und ich habe ihn lachend abgehen sehen, ne? Wo ich gedacht habe, er hat genau das erreicht, was er wollte, dass die Leute eigentlich sich selber ertappt haben, wie sie in ihren Strukturen gefangen sind und in ihren Handlungen auch und dass sie da nicht raus können. Ne?
Hast du ihn mal getroffen?
Ja. Ich habe den in der Spätschicht, da habe ich den gehabt, als Gast auch. Und ich habe ihn auch so getroffen hier in Köln mal. Susanne Buhr ist ja seine Managerin, seine deutsche Managerin. Genau. Ja. Und die Susanne kenne ich ja auch gut. Und dann saß man schon ab und zu mal auch nach seinen Vorstellungen. Ich habe ihn dann hier nochmal, genau, ich habe das Harder muss weg gesehen hier in Köln in der Comedia, noch in der alten Comedia noch. Was auch fantastisch ist, weil es diese grandiose Anfangssituation hat.
Es ist, muss man auch dazu sagen, kein gewöhnliches Kabarettprogramm, sondern auch das erstmal verstörend. Man geht zu Josef Harder und erwartet ein klassisches Kabarettprogramm. Ja. Aber es ist ein kabarettistisches Ein-Mann-Stück, wo er
nach 5 Minuten stirbt. Also man muss dazu sagen,
es ist eine Tarantino-hafte Geschichte, die er da erzählt. Und die Anfangssequenz, die du aber meinst, ist, dass er einen technischen Defekt am Mikrofon simuliert.
Ja.
Und dann hinter.
Und das ist aber glaubhaft für die Leute. Also er kommt wirklich auf die Bühne mit so einem Mikro umhängen und er sagt, wir haben ein Problem. Und er geht jetzt nochmal in die Garderobe und sie versuchen das jetzt hinzukriegen. Und der Techniker rennt dann auch hinten vom Mischpult am Publikum vorbei in die Garderobe. Man sieht den dahin rennen und dann hat er blöderweise, wie man denkt, vergessen, das Mikrofon auszumachen.
Ja, ja.
Und er sitzt mit dem Techniker in der Garderobe und fragt ihn, was ist denn heute wieder los? Ist das Mischpult kaputt? Und dann hörst du aber die ganze Zeit, und das ist ja das Spannende an diesem Ding, dass du die ganze Zeit hörst. Die ganze Zeit hörst du das und du denkst immer, was ist denn da los? Was machen die dann hinten? Und immer wieder, bis du merkst, dass der da hinten kokst.
Ja, so also das,
immer so. Und dann immer zwischendurch kokst er irgendwie. Dann der Techniker säuft, das kommt auch dazu. Ja. Der trinkt Alkohol die ganze Zeit. Und dann geht Josef raus.
Sie lässt dann auch über das Publikum auch.
Sie lässt dann über das Publikum. Ich habe die Fressen da draußen schon gesehen.
Ja.
Irgendwie Lehrer, ja, hauptsächlich Lehrer wieder. Das ist dieses Ding, den Abend über müssen wir irgendwie überstehen. Dann wieder.
Ja.
Und dann geht er raus im Prinzip. Oder sagt
er. Bevor er das Beste ist doch am Schluss, wo er sagt: Und weißt du, wer das größte Arschloch in der Kabarett-Szene ist?
Ja.
Weißt du, wer das größte Arschloch ist? Sag mal, kann es sein, dass mein Mikrofon an ist? Und dann ist es vorbei. Kommt da raus und fängt an.
Ja.
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 Hammer.
Warum brennt denn dein Licht hier? Irgendwas hat er noch mit dem Licht.
Oder? Ja, ja, genau.
Ist der Ton noch auf? Ja. Der Ton ist auf.
Ja, ja, genau.
Und dann geht er im Prinzip raus, weil er noch neue Batterien holen will. Und dann geht er doch raus und dann kommt er auf die Bühne im Prinzip, die komplett im Nebel liegt. Und dann geht er raus und dann trifft er jemanden beim Batterienholen für sein Mikro. Trifft er jemanden, der sagt, das ist Josef, ist das das? Josef, du bist der Größte. Und dann, ich weiß gar nicht, es kommt zum Streit und der erschlägt
ihn,
Josef.
Aber er ist auch immer er selber. Also es ist ein Einmannstück.
Er spielt immer sich selber, genau. Und der andere erzählt ihm noch, wie toll privat das Programm war. Das ist schon geil, irgendwie. Ist so geil, das Privatprogramm. Das war, und dann erzählt er ihm noch 10 Minuten die eigenen Gags, irgendwie, der Typ. Irgendwie.
Und schlecht, erzählt sich die eigenen Gags.
Schlecht, so wie sie nicht funktionieren.
Ja, genau, genau.
Und dann erschlägt er den Josef. Und der Josef liegt dann da.
Ja. Auf einer Bank, meine ich.
Ja. Irgendwie Kopf, Und das ganze Stück, über was er spielt, spielt er andere Figuren. Also er als Josef Hader kommt überhaupt nicht mehr vor. Und die fragen sich die ganze Zeit, was liegt denn hier? Das ist ein Stück vom Hirn vom Josef Hader. Das liegt noch in der Mitte irgendwie. Ja, so. Also lange Rede, kurzer Sinn, das lohnt sich auf jeden Fall. Und Leo Bassi lohnt sich für mich aus einem anderen Grunde. Den habe ich zum ersten Mal gesehen auf der Kulturbörse in Freiburg. Mhm. Für die Szene nicht kennen, es gibt eine Kulturbörse, wo sich die Künstler...
Das ist der Viehmarkt für Künstler.
Ja, der Viehmarkt, der Kuhmarkt
sozusagen. Da muss man sich die Zähne putzen und dann wird das Gebiss untersucht. Und
da kommt man auf die Bühne und man spielt vor Veranstaltern. Deutschlandweit kommen alle hin.
Schlimm.
Und man muss dann da, hat man 10 Minuten, Viertelstunde und darf dann seine Kunst darbieten. Und man hat dann einen Stand. Es gibt dann wie auf der Messe Stände und die Agentur hat dann einen Stand. Und nach deinem Auftritt ist die Frage, wer kommt an deinen Stand und will das haben, das Produkt, das Programm, was du gerade dargeboten hast. Ne?
Yeah.
Und das kann so oder so ausgehen, das Fallbeil. Ne?
Es gab auch schon welche, bei denen sind dann Auftritte abgesagt worden, weil der Auftritt auf der Kulturbörse nicht gut lief. Das kann dir also wirklich auch die Karriere erstmal verhageln.
Man muss dazu sagen, dass da niemand Normales drin sitzt oder ganz wenige.
Normale
Zuschauer, da sitzen Veranstalter drin.
Agenten, Veranstalter, was auch immer. Ja.
Und die haben alle keinen Bock, also das kommt ja auch noch dazu. Die haben alle keine Lust, die haben alle schon alles
lange
gesehen.
Lange Tage.
Ja, lange Tage, haben gesoffen am Abend vorher. Ja. Ich habe da morgens um 11 damals gespielt, kann mich erinnern. Die waren alle noch komplett versoffen irgendwie, weil abends wird da richtig getrunken irgendwie. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann als Gast da, ich hatte noch gar keinen Auftritt. Meine Agentur hat entstand, aber ich bin dann hin. Das war noch im alten Seepark. Und es hieß, Leo Bassi kommt. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Irgendwie. Und Leo Bassi ist ein Spanier, ein Clown eigentlich. Er behauptet sich, er sagt selber, dass er ein Clown ist. In Spanien ein Superstar. Und er macht Programme, philosophische Programme auch. Und er kam auf die Bühne und hat erstmal was über Philosophie erzählt, in einem so radebrechenden Englisch. Das ist ganz, ganz lustig, was er erzählt. Ja. Und dann hatte er als Höhepunkt seines Programmes einen Kuhfladen dabei und hatte den auf einem Podest in der Mitte der Bühne gestellt.
Einen echten
Kuhfladen. Und er hat erzählt, dass er in der Stadt war und er wäre zurück, wollte zum Seepark wieder, wo die Kulturbörse stattfindet, und hat die Leute gefragt, wo denn die Kulturbörse ist. Und die Leute wussten von nichts. Sie haben gesagt, wissen wir nicht, wo ist hier Kulturbörse? Und er sagt, what the hell are we doing here? Nobody knows. Nobody knows what we are doing here. And now that's for the shit we are doing here. Und er hat diesen Kuhfladen in der Mitte, hat gesagt, den hat er gefunden auf dem Herweg. Ist natürlich alles erfunden, aber egal. Da wäre eine Kuhwiese gewesen, da wäre er vorbei, hat diesen Kuhfladen mitgebracht und er steckt da 4 China-Böller rein in diesen Kuhfladen. Der Veranstalter, ich sehe den hinten rumrennen, wie sie hinten versucht haben, den Vorhang notdürftig mit so Planen abzudecken. Die erste Reihe hat plötzlich so Planen bekommen und du denkst, das macht er nicht. Und er macht es. Er steckt diese China-Böller da rein, zündet das an und dieser Kuhfladen explodiert auf der Bühne. Es ist ein riesen Dobau. Es rennen alle durcheinander. Es stinkt bestialisch. And that's for the shit we are doing here. hier. Good night. So. Und der und dann habe ich den wieder gesehen und dann das ist das zweite große Programm, was ich gesehen habe zum 11. September und zwar da ist mir zum ersten Mal aufgegangen, wie man mit Terror umgehen kann, dass es eine humoristische Art gibt und das war relativ schnell nach dem 11. September
mit der Sprengstoffweste ja. aus Cola-Dosen.
Ja, aber eigentlich ist die Grundgeschichte, die er hat, die Geschichte fängt an, dass er sagt, ob alle wissen, was sie am 11. September, und er sagt, am 11. September 2001 saß ich in einer kleinen Bar in Rio de Janeiro. And I was sitting there and I was a small TV at the wall and I saw the towers falling down. And I was happy. Und alle im Publikum sitzen da, hat er gerade gesagt, I was happy. Yes, yes, I was happy. Yes, I was happy because I tell you now why I hate the Americans. Ja, und der ganze erste Teil ging nur darum, zu erzählen, warum er die Amerikaner hasst. Und was sie in der Welt angerichtet haben. Er erzählt eine Geschichte von einem Golfresort, was in der Wüste entsteht, irgendwo in Afrika. Da ist er öfter untergekommen und die haben dann einen Golfplatz gebaut und die Leute, die zum Wasser holen gehen, mussten um diesen Golfplatz drum gehen. Das heißt, der Weg dieser Frauen hauptsächlich zum Wasserloch hat sich um eine halbe Stunde verlängert. Also die gingen jeden Tag, er sah das vom Hotelzimmer aus, diese Geschichte erzählt er. Ja, und er erzählt, er kann diese Wut der Leute verstehen. Er kann verstehen, warum die wütend auf den Westen sind. Ne? Und das erzählt er den ganzen ersten Teil und das ist wahnsinnig dramatisch. Das endet dann mit dieser Cola-Dosen-Nummer im
Prinzip. Aber löst er das denn auch aus? Weil ich meine, Terror zu begrüßen auf der Bühne, das würde er ja so nicht...
Ja, er löst das auf eine ganz eigene Art. Zum Beispiel, was er macht, ist, dass er einen Golfball auf die Bühne stellt und einen Golfschläger hat. Das ist bei dieser Golfgeschichte, die er da erzählt. Ja. Und er sagt, er wird jetzt diesen Ball ins Publikum schießen und er glaubt fest daran, dass er den richtigen trifft. Das ist der Glaube, den er hat, dass okay. der Humor immer den richtigen trifft. Und er holt aus und du denkst, mein Gott, und er hat heimlich diesen Golfball durch ein Ei ersetzt. Ne? Und das heißt, er spritzt halt dann tausende Eier ins Publikum. Rohe Eier natürlich. So, und er löst das auf, ja, indem er immer unsere Lebensweise angreift. Er geht zum Beispiel ins Publikum dann und er sagt, wir sagen immer, die Amerikaner machen alles falsch in der Welt und sie machen alles kaputt, aber what are we doing here? Ja? Nike-T-Shirts, Reebok-T-Shirts, also die ganzen amerikanischen Firmen, irgendwie, die getragen werden.
Und das mündet dann in der Cola-Dose letztlich
Das auch. Mündet dann darin, dass er erst sagt, ich bin Komiker und meine ist das Wort und auch diese Schere und hat eine Schere dran und sagt, und er sieht einen im Nike-T-Shirt da sitzen und er sagt, what's your name? Und ich glaube, der sagte damals Sven, er sagt, Sven, you know, you're the asshole of the night. Yeah? You're wearing a Nike-T-Shirt und er schneidet ihm das Nike-Symbol aus dem T-Shirt raus. Als Symbol sozusagen der okay. Ablösung von den Gedanken, die wir eigentlich brauchen oder von auch unserer Lebensweise. Also, dass wir nicht einerseits sagen können, die Amerikaner sind für so vieles Unrecht verantwortlich, auf der anderen Seite unterstützen wir diese ganzen Firmen. Und es ändert dann mit der Cola-Dosen-Nummer, indem er im Prinzip sagt, ja, das ist der Terror, den es in der Welt auch gibt. Ja, das ist der Terror von Coca-Cola und er hat diese Sprengstoffweste aus Coca-Cola-Dosen, die er sich umbindet.
Volle
Coca-Cola. Dann wackelt er erstmal eine ganze Weile, macht er das und dann sticht er diese Cola-Dosen auf und das spritzt natürlich in alle Richtungen und zu bombastischer Musik. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil, und er sagt, that was the first part. And in the second part, I tell you why I hate the Talibans. Und dann ist Break. Ist geiler Cliffhanger natürlich.
Natürlich,
und, ja. Und im zweiten Teil erzählt er eine ganz tolle Geschichte, wie die Taliban im Prinzip den Humor aus der Welt vertrieben haben, auch aus der arabischen Welt letztendlich. Also er ist zu Gast in so einem Taliban-Camp. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte frei erfunden ist oder ob die irgendwo eine Wahrheit hat. Auf jeden Fall erzählt er, wie er da hinkam. Und wie dann alle nach ihren Berufen gefragt werden, er sagt, I'm a Clown. Und da sitzen diese ganzen Taliban mit Maschinengewehren scheinbar und den Turbanen irgendwie, also damals das klassische Bild, was damals der Taliban ja war. Und die gucken, in dem Moment gehen alle Köpfe rum. Und er merkt in dem Moment, dass es ein Fehler war, zu erwähnen, dass er Clown ist. Weil das ist natürlich da gar nicht gerne gesehen. Und er erzählt aber diese Geschichte, also wie sich die Welt da verändert hat. Also wie die Taliban letztendlich zu einer Radikalisierung und auch wie divergent diese Welt ist, auch wie verlogen diese Welt ist und dass sie ähnlich verlogen ist wie die amerikanische Welt. Dass die zwei gar nicht so weit auseinander sind in ihrem Glauben und in dem, was sie tun mit der Welt. Also wie sie manipulativ arbeiten und auch die Gesellschaften zerstören, die Menschen zerstören in ihrem Denken. denken. Das ist ganz spannend. Also diese Geschichte fand ich wahnsinnig toll. Also
ist der noch auf Tour, Leo?
Der ist ab und zu noch Tour. Und am Schluss kommt ja immer das, dass er sagt, einmal klauen und er teert und federt sich. Also das passiert genau, bis richtig. Heute noch.
Ja.
Er hat
ja.
so eine, erst übergießt er sich mit Honig, mit flüssigem Honig und dann hat er so eine Federmaschine. Also in die kann er reinsteigen, das ist so ein Gebläse unten drin, so eine Röhre, in die stellt er sich rein und die Federn werden noch um und er ist komplett geteert und gefedert am Schluss. Und das macht er dann manchmal, hat er auch schon gemacht, dass er mit dem Publikum dann durch die Stadt noch gelaufen ist. So er vorweg, geteert und gefedert und sie hinten rein. Hat er auch schon gemacht.
Also komplette Performance-Kunst auch noch mit dabei.
Ja, mit einem philosophischen Ansatz und wirklich ganz, ganz toll. Also sehr lustig. Also das sind die zwei Programme, die ich gesehen habe, wo ich wusste, dass es gibt auf der Bühne was berührt, was einen verändert auch, wo du rausgehst und wo du völlig verunsichert bist, auch künstlerisch verunsichert bist, wo du selber denkst, das, was ich mache, ist so profan, ach Mann, ein paar Witze machen irgendwie. Ich will auch mehr an die Grenzen gehen und wo du dann anfängst zu sagen, wo kann ich das oder wo ist meine Art, das zu machen. Und das finde ich ganz spannend. Also da habe ich viel mitgenommen.
Worüber hast du zuletzt gelacht?
Ja. Ich habe über eine Frau gelacht. Also das ist ich lache sehr viel über den Alltag auch und es war die DB Lounge in Stuttgart.
Ja.
Ich hatte Aufenthalt und
ein Ort der Komik auch immer.
Ja.
Immer wieder.
Also DB Lounge, die das nicht kennen, wenn du öfter Bahn fährst, dann hast du eine Bahncard, kriegst du so ein Upgrade und du kannst in diese Lounge reingehen. Da gibt's
was erstmal super klingt.
Ja.
Wenn du dann aber reingehst, denkst du dir, naja.
Ja gut, aber es ist immerhin an einem Bahnhof ein trockenes Örtchen, was geheizt ist, wo du auf Pipi sogar Pipi machen kannst, ohne dass du bezahlen musst.
In auch Frankfurt übrigens am Hauptbahnhof gibt es Mäuse in der DB-Lounge.
Ja. Ja. Ja, die ist gerade gesperrt in Frankfurt.
Möglicherweise, also, weil die Mäuse immer größer geworden sind. Aber in Stuttgart natürlich alles super.
Ja. Nee, ja. Ich kam da rein und da musst du immer diese Karte durchziehen. Da sitzt so eine Rezeptionistin im weitesten Sinne sitzt da und die kontrolliert, wer reingeht und wer rausgeht. Und ich hatte mich gerade eingecheckt und eine Frau kam hinter mir rein, völlig aufgeregt, rannte an ihr vorbei und die Rezeptionistin sagte noch zu ihr, kann ich Ihnen helfen? Und sagte, ich suche meinen Mann. Und sie fragte ihn, wie sieht er denn aus? Er hat eine Jacke an. Und das war das Ende ihrer Beschreibung ihres Mannes. Er hat eine Jacke an.
Stell dir mal vor, der Phantombildzeichner sitzt vor dir. Beschreiben Sie mal. Ja, so eine Jacke halt, so mit so einem weißen Schleier.
Also in dem Moment geht bei mir natürlich meine ganze Fantasie los. Sie wusste noch die Jacke, die es ihm rausgelegt hat, aber wie er aussieht, das weiß sie nicht mehr. Aber sie wusste
einzige
noch,
unterscheidbare Element.
Ich habe ihm doch die grüne Jacke heute Morgen rausgelegt.
Die grüne, dass ich ihn erkenne.
Ja, das habe ich heute Morgen. Also wirklich, das war wirklich, und es war auch das Ende. Für sie war das völlig klar. Er hat eine Jacke an mit mir. Da muss sie sehr lachen. Das ist so was, da habe ich meine Freunden, meine kleinen Freunden im Alltag so, über sowas. Ne? Und natürlich lachen wir natürlich auch viel in der Produktion von Sachen irgendwie. Also wenn wir Mann Sieber produzieren, da lache ich ja auch über viele Sachen.
Manchmal lachen wir auch an Stellen, wo es gerade nicht gut ist zu lachen, weil ein Filmteam wartet, bis wir zwei die Szene gespielt bekommen.
Ja, oder wir lachen über Stellen, über die nachher das Publikum nicht lacht. Ich darf dich nur erinnern an die vorletzte Sendung, da ging es ja auch auf diesen Endsieg hin. Ja.
Erzähl doch mal, wie der Scherz geht.
Also der Scherz geht tatsächlich so, dass Höcke hatte damals dieses ZDF-Interview gegeben.
Ja.
Und da ist er ja zusammengebrochen und ich sage am Schreibtisch, mir tut der Höcke inzwischen leid, wenn ich ihn so sehe und ganz ehrlich, ich bin kein Anhänger der völkischen Idee, aber mit dem Höcke, da wird das wieder nichts mit dem Endsieg.
Ein sehr ironischer, zynischer Kommentar, der im Publikum
Nein, es war Totenstille.
Also und die Pointe kam unbenutzt zurück.
Wir haben ja auch dann zwei Autoren, die im Team mitarbeiten und als ich den sozusagen vorgetragen habe als Idee, wurde sehr gelacht. Also es haben alle gesagt, das ist ein super Gag, den müssen wir unbedingt machen. Und ich freute mich schon die ganze Sendung.
Er war ja sogar in der Diskussion gestrichen zu werden, nicht weil zu hart, sondern weil wir aus Zeitgründen.
Ja.
Und ich habe auch gesagt, den musst du machen, das ist doch total.
Ja.
Und wir sind alle dahin gerannt. Wir sind hingerannt auf diese Stelle in der Sendung zu unter dem Wissen, das muss jetzt die Hütte.
Ja, und man muss dazu sagen, dass das Publikum vor Ort schon schwierig war, sage ich mal. Ja, wir haben schon gemerkt, der Abend läuft jetzt nicht gerade so bombastisch, wie wir es auch schon hatten.
Ja.
Und dann dachte ich, aber spätestens dann haben wir es ja doch.
Ja.
Also spätestens beim Endsieg. Und es ist dann wirklich, du freust dich dann schon den ganzen Abend, es geht dahin, irgendwie dann hast du da, dann spreche ich schon den Text, schon die Worte, bereite da schon vor, völkische Idee, Höcke, Endsieg. Und
es war so wie jetzt.
Es war so jetzt. Es war wirklich. Also und das ist dann so, das ist mir ein absolutes Rätsel.
Und vor allem ich, das wäre ja dann so mein Job gewesen, das irgendwie aufzufangen. Nur, wie fängst du sowas auf?
Nein.
Ich glaube, wir haben einfach weitergemacht.
Du warst ja selber geschockt.
Ich war vom Donner gerührt. Ja. Das sind so Momente, wo du denkst, jetzt stehst du schon so lange auf der Bühne.
Ja.
Es passiert ja nicht mehr sowas. Doch, es passiert immer wieder.
Ja, ja. Aber das ist dann, also das, da geht es ja um dieses Unverstandensein auch. Manchmal denkt man sich was aus und denkt, das ist eine Hammerpointe. Das ist der absolute Hammer irgendwie. Und du merkst, bei den Leuten löst das nichts aus. Es löst bei ihnen nichts aus. Also es ist emotional für sie völlig, als hättest du jetzt irgendwie gesagt, im Winter ist kalt. Da passiert gar nichts. Und manchmal hast du ja auch das Gegenteil dann. Du hast einen Satz, den du so lapidar nebenher formulierst und plötzlich merkst du, wie dieser Satz irgendwas auslöst bei den Leuten. Total. Und du merkst, ah ja, das ist ja die Pointe eigentlich.
Und das ist aber auch etwas, was dir immer wieder passieren kann. Ich habe das Gefühl, da wird man immer wieder überrascht vom Publikum, von sich selbst, von dem, was
da passiert. Ja gut, das ist ja das Spannende. Am Ende ist ja das Spannende auch am Beruf, dass letztendlich jeder Abend anders ist. Also wenn ich wüsste, dass der Abend genauso läuft, wie er gestern gelaufen ist, dieses Prickeln bleibt ja ein Stück weit. Dieses Prickeln bleibt ja immer am Abend, wie läuft's, also wie gut läuft's auch. Manchmal, du kriegst natürlich irgendwann eine Sicherheit und weißt, der Abend kommt schon durch. Das Programm ist ja nicht schlecht. Also es hat 50 Mal funktioniert, warum soll es beim 51. Mal plötzlich nicht funktionieren? Also so daneben kann ich ja nicht liegen. Also es kann ja nur irgendwie sein, dass der Abend halt nicht gut läuft, aber trotzdem immer noch nicht unter ein gewisses Niveau fällt.
Ja. Ja.
Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Überraschungen, ne? die plötzlich dann zwischendurch mal kommen. Und das kann ja alles möglich sein, ein Tonausfall, ein Lichtausfall. Und da wird es ja dann spannend. Also das inzwischen liebe ich das ja, wenn was passiert. Ja.
Die Top 3 der lustigsten Menschen der Welt.
Darauf habe ich gar nichts.
Hast du gar nichts?
Nee.
Nein?
Nee.
Dann schneiden wir es.
Also ich habe noch die, also du hattest ja noch im Ding sozusagen, die ich lustig fand irgendwie. Und man muss da natürlich, also Otto auf jeden Fall erwähnen. Ich finde, Otto ist einer derer, die uns, glaube ich, alle geprägt hat ein Stück weit.
Ja.
Weil Otto war der Erste, den man im Fernsehen als Soloprogramm gesehen hat, oder zumindest ich.
Ja.
Das habe ich gesehen und das fand ich wahnsinnig lustig. Also ich fand den wahnsinnig gut. Das hat, also auch mit den ganzen Facetten und dem Visuellen, und dann hält er mal ein Ding hoch und dann gibt's plötzlich eine Figur, die völlig crazy war. Dann gab's ja ein Buch auch, und das Buch war auch lustig.
Otto, also, das Buch war, hab ich von vorwärts, rückwärts, seitwärts auswendig gekonnt, durchgelesen.
Also, das war schon jemanden, das hat mich damals wahnsinnig, also da habe ich gedacht, einmal sowas zu machen, wie der das macht auf der Bühne, lustig zu sein und das war großartig. Also, aber lustigste Menschen, nee, also dass ich jetzt wirklich Leute wirklich richtig lustig finde, also es gibt natürlich welche, die ich immer lustig finde und die ich immer gerne sehe, ja, aber jetzt zu sagen, das ist der lustigste, es kommt ja immer noch mal einer um die Ecke, der noch lustiger ist. Ja.
Das stimmt.
Ja, also und auch der Geschmack verändert sich ja. Also es ist ja tatsächlich, sowas ist ja tatsächlich eine Geschmacksfrage. Und das verwechseln ja auch viele Leute immer wieder mal in ihren Kritiken irgendwie, dass sie sagen, das ist nicht gut. Ja? Also ich finde, diesen Unterschied muss man schon immer machen. Nur weil ich nicht lustig finde, heißt ja nicht, dass es nicht lustig ist. Ja? Sondern ich finde es halt nicht lustig. Es trifft meinen Humor.
Es ist ja total subjektiv. Etwas lustig finden ist total subjektiv.
Und letztendlich auf jemanden, auf den sich alle einigen können, der hat ja auch was falsch gemacht. Also ich sage, für mich muss Humor auch polarisieren. Also das erwarte ich schon von Humor. Dass er auch so weit polarisiert, dass er nicht alle mitnehmen will. Ja? Sondern dass er sagt, das ist für dich und für dich und für dich. Und für dich, dich treibt es aus deiner Haut heraus. Ja? Du gehst da raus und sagst, das war das allerletzte. Also das war ein Erlebnis, was ich im Senfschöpfchen mal hatte. Da wusste ich, bin auf einem guten Weg, als ein älterer Herr plötzlich rief, das ist ja die letzte Krütze, die sie hier machen. Das ist der letzte Scheiß. Ich reg mich jetzt wahnsinnig auf. Und seine Frau, hochroten Kopf nebendran, hat ihn immer angedingt, hör auf. Nein, ich sag das jetzt. Jetzt war ich schon dreimal hier und jetzt ist das Allerschlechteste. Es war dreimal schlecht, aber das ist das Allerschlechteste. Das ist ja das Allerschlechteste.
Da warst du so ein bisschen der Leo Bassi vom Senftöpfchen in dem
absolut,
Moment.
Ja. Absolut. Ja. Und das hat mich wahnsinnig, hat mir gut getan, dass ich gespürt habe, das andere Publikum hat sich nicht mit ihm solidarisiert. Ja. Das wäre schwierig geworden in dem Moment, ja, wenn sie gesagt haben, ja, irgendwo hat er recht. Also das stimmt, das ist wirklich das Allerletzte. Also wir waren schon oft hier, also nee. Sondern die anderen haben gesagt, nee, das ist so gut, dass er es schlecht findet. Ja. Also und das ist das, da wusste ich, ich hätte gern mit ihm am Ende noch gesprochen, was er erwartet hatte. Und er hat das alte Kabarett, also die Leute haben mit ihm in der Pause gesprochen, er hat halt das alte klassische Kabarett erwartet, wo halt irgendjemand dasteht und sagt, die Merkel ist doof mit ihren rundgezogenen Mundwinkeln und ihrer Frisur und der Altmaier ist dick und die CSU ist sowieso doof und die SPD, auf die Büro, die brauchen wir gar nicht mehr reden, ja, weil die ist tot. So, und das hat er erwartet. Das war das alte klassische Kabarett und er hat jetzt plötzlich was ganz anderes bekommen und da konnte er nicht mit.
Am Schluss eine Frage, die dich auch irre freuen wird, weil ich dich gut kenne.
Ja.
Dein Lieblingswitz.
Ach, ja, weil ich nur einen kenne. Weil ich ja nur einen... Also ja,
komm, hau raus, ich höre ihn immer wieder gerne.
Ja, man muss dazu sagen, dass ich wirklich, ich bin ein ganz schlechter, also ich habe, einer meiner ersten Auftritte war tatsächlich einen Witz nachzuerzählen. Also das hatte...
Aber kennst du den noch?
Den kenne ich noch, ja.
Ja, dann stell den noch ans Ende.
Nee, der ist eigentlich eklig, der ist ziemlich eklig. Also es ist, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch eigentlich die Pointe. Also es ging darum, genau, einer musste kacken. Der musste ganz dringend kacken, genau. Und der macht das und in dem Moment kommt ein Schutzmann um die Ecke. Und er legt seinen Hut einfach drauf. Und der Schutzmann kommt und sagt, was ist denn hier los? Und er sagt, na, ich habe meinen Wellensittich gerade eingefangen. Der ist weggeflogen, ich habe ihn gerade eingefangen.
Ja.
Ja, und der Schutzmann sagt, ja, ich warte, ja, ich habe den Sohn gerade losgeschickt mit dem Käfig. Der kommt gleich und dann machen wir den Ding. Und ich kann jetzt den Hut natürlich nicht hochheben, weil sonst fliegt der Vogel davon. Und der Schutzmann sagt, ich warte mit Ihnen, ja, bis der Sohn da ist. Irgendwie nicht, dass da noch was passiert. Irgendwie. Und dann warten sie da. Und dann sagt er irgendwann, ich weiß gar nicht, wo der Sohn bleibt. Irgendwie. Ich habe den doch schon losgeschickt vor 5 Minuten. Irgendwie. Und dann hat der Schutzmann gesagt, pass auf, wir machen es jetzt so. Sie heben den Hut ein bisschen an und ich packe einfach drunter und packe mir den Vogel. Er sagt, okay, machen wir das. Und hebt den Vogel an und er packt runter und er sagt, und haben Sie ihn? Ja, aber schon verdrückt. Also, das war dieser alte Witz, den ich früher konnte. Den habe ich nachgespielt. Auf der Bühne hatte ich den mal. Also, das war aber wirklich noch zu Karnevalszeiten.
Ja.
Nee, aber den Hauptwitz, den ich eigentlich erzähle, es gibt nur einen einzigen Witz. Das ist ein alter jüdischer Witz. Und das ist halt, ein älteres Ehepaar kommt zum Anwalt und sagt, wir wollen uns scheiden lassen. Ja, und die sind beide schon über 90. Und der Anwalt fragt, ja, warum kommen Sie denn jetzt erst? Ja, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind.
Christoph, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, mal wieder polarisiert. Ja. Tschüss.
Das war German Funny Bones, Gespräche mit komischen Menschen. Eine neue Folge gibt's alle 2 Wochen.